Ich lese den Bibeltext für die Predigt für heute, die uns gleich der Gideon halten wird. Der Text steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, die Verse 12 bis 27. Der Apostel Paulus schreibt hier: Der menschliche Körper hat viele Glieder und Organe, doch nur gemeinsam machen die vielen Teile den einen Körper aus. So ist es auch bei Christus und seinem Leib. Einige von uns sind Juden, andere nicht Juden. Einige sind Sklaven, andere frei. Aber wir haben alle denselben Geist empfangen und gehören durch die Taufe zu einem einzigen Leib. Auch der Körper besteht aus vielen verschiedenen Teilen, nicht nur aus einem. Wenn der Fuß sagen würde, ich bin kein Teil des Körpers, weil ich keine Hand bin, sollte er deshalb nicht zum Körper gehören. Und wenn das Ohr erklären würde, ich bin kein Teil des Körpers, weil ich nur ein Ohr und kein Auge bin, sollte es deswegen etwa nicht mehr zum Körper gehören. Stellt euch vor, euer ganzer Körper wäre nur Auge, wie könntet ihr da hören? Oder wenn euer ganzer Körper nur Ohr wäre, wie könntet ihr da etwas riechen? Gott hat unseren Körper mit vielen Gliedern und Organen geschaffen und jedem Körperteil seinen Platz gegeben, wie er es wollte. Was wäre das für ein seltsamer Körper, wenn er nur aus einem einzigen Körperteil bestehen würde? Ja, es sind viele Teile, aber nur ein Körper. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Und der Kopf kann nicht zum Fuß sagen, ich brauche dich nicht. In Wirklichkeit sind oft gerade die scheinbar schwächeren und unwichtigeren Körperteile besonders notwendig. Und die Körperteile, die wir verstecken möchten, kleiden wir mit umso größerer Sorgfalt. So verbergen wir manche Körperteile besonders sorgfältig vor den Blicken anderer, während andere Körperteile dies nicht nötig haben. Gott hat den Körper so gefügt, dass den benachteiligten Gliedern besondere Ehre zukommt. Auf diese Weise kommt keine Spaltung im Leib zustande, sondern alle Glieder sorgen in gleicher Weise füreinander. Wenn eines leidet, leiden alle anderen mit, und wenn eines geehrt wird, freuen sich alle anderen mit. So bildet ihr gemeinsam den Leib von Christus und jeder Einzelne gehört als ein Teil dazu.
Einen schönen Abend, schön hier zu sein. Mein Name ist Gideon Jacobs, also Gideon wie aus dem Alten Testament und Jacobs wie die Kaffeemarke. So kann man sich das gut merken. Also ab jetzt immer, wenn man im Supermarkt unterwegs ist und bei einem Kaffee vorbeigeht, dann werdet ihr ab sofort an den verfolgten Christen denken. Nicht so sehr an mich, sondern an den verfolgten Christen. Ja, wie man hört, ich komme aus Holland, aus Rotterdam ursprünglich, habe eine deutsche Frau, so kommt es, dass ich jetzt hier lebe. Ich war Pastor von einer Freikirche im Süden Berlins, in Lichtenrade, und arbeite jetzt bei Open Doors. Und ich habe ein Thema mitgebracht aus dem 1. Korintherbrief, den Abschnitt, den wir gerade gelesen haben. Und ich habe als Pastor sehr oft und sehr gerne über diese Stelle gepredigt, in der Hoffnung, dass die ganze Gemeinde sich davon bewusst wird, dass jede gebraucht wird, dass jede Gaben hat und dass wir nicht ohne einander können. Aber die Frage ist, geht es in diesem Abschnitt eigentlich um die geht es in diesem Abschnitt eigentlich nur um die lokale Gemeinde? Oder geht es auch um die internationale Kirche? Denn in diesem Abschnitt wird nicht das griechische Wort Ekklesia benutzt, das oft mit Gemeinde oder mit Kirche übersetzt wird. Erst später in diesem Kapitel wird das Wort benutzt. In diesem Abschnitt ist nur die Rede von dem Leib Christi. Und was ich tun möchte, ist, dass ich einige Verse hervorheben möchte, nicht alle, aber ein paar, und dass ich diese Verse international auslegen möchte. Und ich überspringe sofort mal den ersten Vers und gehe zu Vers 13, wo es heißt, einige von uns sind Juden, andere nicht Juden, einige sind Sklaven, andere frei, aber wir haben alle denselben Geist empfangen und gehören durch die Taufe zum Leib Christi. Man kann auch sagen, einige von uns sind verfolgt, andere frei, aber wir haben alle denselben Geist empfangen. Auch wenn wir zum Teil völlig unterschiedlich aussehen, total verschiedene Sprachen sprechen und ja auch auf ganz unterschiedliche Art und Weise unseren Glauben leben, wir gehören dennoch alle durch die Taufe zum Leib Christi. Wir sind Geschwister. Und dieser Gedanke ist vielleicht gewöhnungsbedürftig, aber es gibt keinen deutschen Himmel. Es gibt nur einen Himmel, wo wir Nachbarn werden mit Geschwistern, die früher in Kolumbien gelebt haben oder in dem Irak oder in dem Nordkorea oder Sri Lanka. Trotz allen Unterschieden sind die verfolgten Geschwister unsere Brüder und Schwestern. Ich überspringe ein paar Verse und gehe zu Vers 21. Da heißt es, das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Und der Kopf kann nicht zum Fuß sagen, ich brauche dich nicht. Und genauso kann ich auch nicht zu meinem linken Arm sagen, ich brauche dich nicht. Und warum sage ich das? Weil ich als Kind mal meinen linken Arm gebrochen gehabt habe und dann sehr deutlich festgestellt habe, wie nützlich der linke Arm doch ist, auch wenn ich mit rechts schreibe. Wenn man versucht, eine schwere Kiste zu heben und man kann nur eine Hand nutzen, es wird dir nicht gelingen. Oder wenn du versuchst, schnell zu laufen und man kann nur einen Arm mitbewegen, das sieht nicht nur komisch aus, sondern man kommt gar nicht so schnell vorwärts, als wenn man beiden Armen mitbewegen kann. Aber auch wenn man hinfällt, wenn man stolpert, man hat nur noch eine Hand, um dich abzustoßen und der wird vielleicht nicht reichen. Auf dieselbe Art und Weise ist meine Behauptung, können wir auch nicht zu der verfolgten Kirche sagen, wir brauchen euch nicht. Ich will damit nicht sagen, dass es gut ist, dass es die verfolgte Kirche gibt. Ich denke, wir sind alle einverstanden, es ist nicht gut. Aber solange es die verfolgte Kirche gibt, bin ich der Überzeugung, brauchen wir den Glauben und brauchen wir die Einsichten der verfolgten Kirche. Wenn wir keine Verbindung zur verfolgten Kirche haben, erfüllen wir nicht unser Potenzial hier im Westen. Das ist meine Behauptung. Oft, wenn ich in Gemeinden mich vorstelle und von Open Doors erzähle, dann sagen manche zu mir, aha, dann geht es darum, die verfolgte Kirche zu unterstützen. Und na klar, das ist unser Ziel, wie auch in dem Motto heißt, im Dienst der verfolgten Christen weltweit. Aber das heißt nicht, dass sie uns nichts zu bieten haben. Es wäre arrogant und etwas überheblich zu denken, wir können sie helfen, aber sie können uns nicht helfen. Ich habe 5 ganz kurze Beispiele mitgebracht, was wir lernen können von der verfolgten Kirche. Das erste Beispiel ist der Glaube an das Gebet. Gebet ist oft das Erste, worum verfolgte Christen uns bitten. Gebet ist oft das Erste, worum sie bitten. Man würde vielleicht denken, sie bitten als Erstes um Geld oder andere Sachen, aber Gebet ist oft das Erste, worum sie bitten. Und das stellt für mich die Frage, wenn ich Probleme habe, wenn ich Schwierigkeiten habe, ist dann auch Gebet das Erste, das ich brauche. Ich will damit nicht sagen, dass es immer das Einzige ist, das man braucht, aber ist es das Erste, das man braucht. Ein zweites Beispiel ist die Liebe für die Bibel, die Liebe für Gottes Wort. In den 80er Jahren war Open Doors in Kontakt mit Christen in China. Das sind wir jetzt immer noch, aber damals auch. Und wir haben sie gefragt, was braucht ihr? Also Gebet war die erste Antwort. Aber die zweite Antwort lautete, wir brauchen die Bibel. Wir brauchen Gottes Wort. Und Open Doors hat dann die Frage gestellt, alles klar, wir werden uns bemühen, wie viele Bibeln auf Chinesisch braucht ihr? Das ist eine gefährliche Frage, weil man weiß nie, was für Antwort dabei rauskommt. Die Antwort lautete, wir brauchen 1 Million. 1 Million Bibeln auf Chinesisch. Und der Bruder Andrew, der Open Doors angefangen hat, der meinte im Nachhinein, hätte ich mir eine Vorstellung machen können, wie groß das Volumen von 1 Million Bibeln ist, ich hätte nie damit eingestimmt. Aber er konnte sich keine Vorstellung davon machen und so wurde eine Operation vorbereitet und erfolgreich durchgeführt, wo innerhalb von 24 Stunden, innerhalb einer Nacht, 1 Million Bibeln nach China geschmuggelt wurde. Es wurde ein Buch dazu geschrieben mit dem Titel Codename Perle, Das war der Codename für diese Operation. Und die Männer, die auf diesem Schiff unterwegs waren, ihre Ehefrauen wussten noch nicht mal, wo sie genau waren und was sie genau machten. So geheim war diese Operation. Das stellt für mich wiederum die Frage, wie groß ist meine Liebe für die Bibel? Und wie sehr bemühe ich mich, in der Bibel zu lesen? Und wie wichtig ist die Bibel in meinem Leben? Ein drittes Beispiel, nicht lauwarm. In Offenbarung 3, Vers 16 ist von lauwarmen Christen die Rede. Also nicht von Christen oder von Menschen, die noch auf der Suche sind, die Fragen haben, aber von Christen, die alles gehört und verstanden haben und dennoch so halb bei der Sache dabei sind. Nicht von ganzem Herzen. Meine Frau ist hier geboren in Deutschland, aber meine Schwiegereltern sind in der ehemaligen Sowjetunion aufgewachsen, dort geboren und aufgewachsen. Und sie haben dort auch Verfolgung für ihren christlichen Glauben erlebt. Und sie lasen diesen Vers und sie dachten, das gibt es heute nicht mehr. Das war vielleicht ein Problem in der damaligen Zeit, aber das gibt es heute nicht mehr, weil in der verfolgten Kirche gibt es oft keine lauwarme Christen. Entweder man ist mit dem ganzen Herzen dabei und man ist bereit, für seinen Glauben verfolgt zu werden, oder man ist nicht von ganzem Herzen dabei und wird nicht verfolgt, aber ein Mittelweg ist oft nicht möglich. Ein viertes Beispiel ist, segnet die euch verfolgen. Ein bekannter Vers aus dem Römerbrief. In der Bergpredigt sagt Jesus etwas Ähnliches, wenn er sagt, betet für die, die euch verfolgen. 2019 war ich auf einer internationalen Konferenz, wo es Christen gab aus Europa und aus Asien und auch aus Ländern, wo Christen verfolgt werden. Und damit man einander leichter kennenlernen konnte und einander leichter ansprechen konnte, hatte jeder ein Namensschild mit seinem Namen darauf und das Land darauf, wo man herkommt. Und auch die verfolgten Christen hatten ein Namensschild, aber ihr Namensschild hatte eine andere Farbe. Damit jeder wusste, man darf die auf gar keinen Fall fotografieren. Und man darf diese Fotos schon gar nicht, wenn man sie schon macht, in den sozialen Medien stellen. Denn niemand sollte wissen, dass sie hier an einer christlichen Konferenz teilnehmen. Es gab viele Gottesdienste und viele unterschiedliche Musikgruppen. Und eine Musikgruppe bestand aus verfolgten Christen. Und ich muss sagen, ich habe noch nie in meinem Leben, und ich war schon in einigen Gottesdiensten, ich habe noch nie so eine lebendige Anbetung erlebt. Ich muss dazu sagen, ich habe auch noch nie so einen lauten Musik im Gottesdienst erlebt. Denn endlich brauchten sie keine Angst haben, dass die Nachbarn die Polizei anrufen würden. Und sie haben die Gelegenheit vorgenutzt und haben laut und lebendig Lobpreis gemacht. Aber auch im späteren Teil des Gottesdienstes hatten sie Flaggen dabei von den Ländern, wo sie verfolgt werden, von ihren Heimatländern. Und sie haben mit einer großen Hingabe und einer großen Liebe für ihre Länder gebetet. Und sie haben die Staatsoberhäupter von ihren Ländern beim Namen erwähnt und sie, genauso wie in diesem Vers beschrieben ist, sie in Jesu Namen gesegnet. Das stellt für mich die Frage, wenn sie das können, wenn sie dazu in der Lage sind, kann ich dann auch beten für die, die mich vielleicht nicht verfolgen, aber die mich mein Leben schwer machen. Die Leute auf der Arbeit oder in der Uni oder wo auch immer, die Nachbarn oder vielleicht auch aus der eigenen Familie. Kann ich auch die segnen? Kann ich auch sie lieb haben? Und dann ein letztes Beispiel für diesen Moment. Ich könnte noch weiterführen, aber für diesen Moment ein letztes Beispiel, die Hoffnung auf die Ewigkeit. Wie oft sind wir doch mit unserem Gedanken, mit unserem Fokus im Hier und Jetzt? Und einigermaßen ist es vernünftig, sich einige Gedanken zu dem Leben hier auf dieser Erde zu machen, aber wie wenig sind wir doch oft mit unseren Gedanken schon in der Ewigkeit? Ein Pastor aus Nigeria hat Folgendes gesagt. Die Arbeit im Weinberg Gottes ist wirklich keine leichte Aufgabe. Wenn Jesus mich nicht berufen hätte, dann würde ich wahrscheinlich nicht mehr als Pastor arbeiten können. Aber komme, was wolle, ich werde nicht umkehren, denn ich weiß, dass eine Belohnung auf mich wartet. Nun geht es nicht so sehr um Belohnung, es geht ja um die Gnade Gottes. Aber dieses Zitat macht klar, er ist mit seinem Fokus schon ein Stück weit in der Ewigkeit. Er ist mit seinen Gedanken nicht nur im Hier und Jetzt, sondern hat schon eine Vorfreude auf die Ewigkeit. In Vers 22 heißt es dann, in Wirklichkeit sind oft gerade die scheinbar schwächeren oder unwichtigeren Körperteile besonders notwendig. Man kann auch sagen, in Wirklichkeit ist gerade die verfolgte Kirche, das scheinbar schwächere Körperteil, besonders notwendig. In Vers 25 heißt es dann, auf diese Art und Weise kommt keine Spaltung im Leib zustande, sondern alle Glieder sorgen in gleicher Weise füreinander. Nicht, dass es im Reich Gottes überhaupt darum geht, aber ich habe mich mal die Frage gestellt, wer hilft wem am meisten? Helfen wir der Kirche in der Verfolgung mehr oder andersherum? Wie gesagt, die Frage ist überhaupt nicht wichtig, aber das Interessante ist, ich kann die Frage noch nicht mal beantworten. Und als ich diesen Vers las, dann verstand ich auch warum. Sondern alle Glieder sorgen in gleicher Weise füreinander. In gleicher Weise und doch unterschiedlich, wie der menschliche Körper viele Glieder und Organe hat, so machen die vielen Teile nur gemeinsam den einen Körper aus. Und dann Vers 26, ein bekannter Vers. Wenn eines leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn eines geehrt wird, freuen sich alle anderen mit. Ein bekannter Vers, aber noch gar nicht so leicht. Denn wenn auf der Arbeit jemand eine wunderbare Idee hat und die ganze Abteilung oder nein, die ganze Firma lobt diese Person für diese Idee, sind wir dann in der Lage, uns mitzufreuen für diese Person? Oder gibt es vielleicht nicht doch eine Stimme im Kopf, der sagt, schade, hättest du die Idee gehabt, wärst du jetzt die Person gewesen, die jetzt so von allen gelobt wird? Und auch andersrum, wenn eines leidet, sind wir dann in der Lage, mitzuleiden. Das deutsche Wort Mitleid heißt ja nichts anderes als mitzuleiden. Das Leid von anderen ein Stück weit auf uns zu nehmen und ein Stück weit mit dieser Person mitzugehen. Als mein Arm gebrochen war, warum habe ich den Schmerz gespürt? Weil der Arm gebrochen war, aber auch, weil eine Verbindung vom Arm zum Rest des Körpers da war. Wäre mein Arm völlig unabhängig von meinem Körper gewesen, hätte ich den Bruch nicht gespürt. Aber da es eine Verbindung gab, habe ich die Schmerzen sehr deutlich spüren können. Und das stellt für mich die Frage, sind wir verbunden, fühlen wir uns verbunden zu den anderen Teilen der Kirche auf dieser Welt, dort, wo die Kirche verfolgt wird. So bildet ihr gemeinsam den Leib von Christus. Und jeder Einzelne gehört als ein Teil dazu. Es ist mein Gebet gewesen, mein Anliegen, dass ich ein bisschen habe deutlich machen können, dass wir als Kirche weltweit unterwegs sind. In Berlin, in Deutschland, aber auch weltweit. Und dass wir einander brauchen. In Berlin, in Deutschland, aber auch weltweit. Und dass wir voneinander lernen können, dass wir einander stärken können und füreinander da sein können.